Hallo und herzlich willkommen zum 164. Pencast. Wir hassen Filme. Diese Woche sprechen wir über die neuen Werke von zwei recht großen Regisseuren der Neuzeit. Erstmal den Redneck-Gauner-Film Logan Lucky von Steven Soderbergh. Das ist der auch die Oceans-Trilogie gemacht hat. Sowie den Psychothriller Mother von Darren Aronofsky. Den kennt man von Requiem for a Dream, Black Swan, The Wrestler, The Fountain und weiteren. Mein Name ist Malte Springer und ich rede diese Woche mit Horst Ugassisse.
Hallo, hallo, hallo.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo.
Ich komme jetzt näher ran. Ich habe eben so gerufen.
Max, wir kommen frisch vom Politikcast. Ich bin immer noch Feuer und Flamme. Ja, mein Politikwissen wurde auf jeden Fall erweitert von euch. Danke,
Horst, ja, hat schön. Bitte.
Hat schön den Termin verpennt, deswegen jetzt auch an dich die Frage, Hotte. Kannst du jetzt noch mal kurz einfach mal erzählen, so 5-6 Minuten, wen wählst du und warum?
Ja, okay, ich wähle Erststimme, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die interessiert ja auch keinen. Zweitstimme wähle ich wahrscheinlich links, weil ich immer noch nicht aufgehört habe, davon zu träumen, vielleicht Rot-Rot-Grün noch zu, dass es noch zustande kommt. Wird aber nicht passieren, weil der Schulz seinen Zug noch gehörig gegen die Wand fährt. Man sieht es ja jeden Tag. Ansonsten noch ein Appell natürlich an euch da draußen. Geht bitte wählen und wählt eine der großen 5, die nicht die AfD sind. Es ist zwar scheiße, aber jeder, der unter 5% eine Partei wählt, der gibt prozentual der AfD mehr Plätze im Bundestag. Dankeschön.
Bitteschön.
Nicht schlecht, sorry. Aber Demokratiebewegung ist doch gerade, wird doch auch so gehypt. Und da die posten noch mal auf Facebook, warum die Stimme für Demokratie in Bewegung keine verschwendete Stimme ist. Ich habe mir das aber.
Es ist keine verschwendete Stimme, aber das Problem ist, die werden die 5%-Hürde nicht schaffen. Und also es geht gar nicht um die Stimmenverteilung. Da macht es natürlich keinen Unterschied, ob du Demokratie in Bewegung wählst oder was weiß ich, die Grünen. Das ist ja eine Stimme einfach, die die AfD nicht hat. Aber die Sitze im Bundestag werden halt prozentual verteilt nur unter allen logischerweise, die auch die 5%-Hürde halt geschafft haben. Das heißt, wenn du sowas wie Demokratie in Bewegung wählst, dann fehlt deine Stimme bei denen, die es schaffen, und prozentual bekommt dann quasi jeder natürlich mehr Anteile von den anderen Plätzen und so auch die AfD.
Ist das nicht ein bisschen zu pragmatisch? Sollte man nicht seinem Gefühl lieber auch folgen beim Wählen heute?
Ich glaube, das sollte man machen, wenn man nicht mehr als Volk in der Verantwortung steht, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Nazis in der Regierung sitzen.
Aber dass die AfD jetzt nur Nazis sind, das ist ja eigentlich auch nur was die Lügenpresse erfunden hat.
Nee, das ist meine Meinung einfach.
Ach so.
Ich habe dann überhaupt nichts recherchiert oder so, das interessiert mich auch überhaupt nicht, irgendwelche Fakten. Ich habe das für mich entschieden.
Ja.
Und fertig, einfach.
Mir ist die AfD
FDP
auch
Thema. FDP sind auch Nazis.
Ja, also für mich ist die AfD auch einfach fährt der Zeit hinterher. Ich bin eigentlich seit meinem Geburtsjahr stolz auf die Leistung deutscher Wehrmachtssoldaten. Also muss ich sagen, ganz ehrlich, auf den Hype-Tram jetzt noch aufspringen zu wollen, finde ich so billig. Ich fand das immer geil. Krieg ist geil, Leistung ist eh geil. Leistung aus Leidenschaft, ne?
Ja. Und ich fände es noch irgendwie geiler, wenn man im Nachhinein irgendwie diesen Soldaten noch einfach unbefristete Arbeitsverträge hätte geben können. Irgendwie so.
Ein Callcenter oder so vielleicht, oder?
Ja, einfach als Soldat, auch unbefristet, einfach. Als Leihsoldaten würde
Was ich schön finde an dieser Art zu denken, ist, dass vielleicht in 10 Jahren dann irgendwelche radikalen, weiß ich nicht, Anhänger von einer Religion X dann einfach sagen, wir sollten aber schon stolz sein auf die Leistung unserer Selbstmordattentäter. Denn es ist egal, wofür die Sache, für was das eingesetzt wurde, es geht um reine Leistung. Und einfach die Leute haben sich aufgeopfert für eine Sache und das ist gut.
Ich finde, man sollte generell, und da bin ich auch, da stehe ich ganz mit der AfD, man sollte auf alles einfach stolz sein. Es ist scheißegal, was du machst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, bist besoffen, haust jemandem ins Gesicht, so scheiße drauf, das hast du gemacht,
ja, da
kannst du stolz drauf sein.
Oder,
das ist was du gemacht hast.
Ja.
Fertig, Ende, aus, alles.
Ja, womit die AfD mich gekriegt hat, ist mit dem
Plakat,
dass wir die deutschen Kinder wieder selber machen müssen. Das fand ich eigentlich nicht schlecht, weil das macht ja auch nur Sinn, weil wenn du nicht deutsch bist, kannst du ja auch keine deutschen Kinder machen. Und außerdem, wir werden ja auch alle immer älter. Ne?
Quasi, ja.
Man zahlt ja jetzt mittlerweile mehr in die Rentenkasse ein, als man rauskriegt. Deswegen,
ach,
Kinder
auch.
sind eine gute Sache, finde ich. Auch auf Kinder kann man stolz sein. Deswegen denke ich,
aber geht da, raus. Und da sahst du wirklich was, weil apropos Rentenkasse, apropos Rentenkasse, ich habe da tatsächlich noch nie auch nur einen Cent von gesehen, von diesem Geld.
Ja, das wird schon versoffen von den Alten, ey.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich von den Leuten. Das Ding ist ja, du musst dich ja nur irgendwie angucken, okay, mir geht's vielleicht seit 12 Jahren finanziell schlecht oder so, wer könnte Schuld haben? Ja, die gerade erst gekommen sind, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Die waren's.
Gut, ich merke schon, du hättest dabei sein sollen, du bist ja auch, du brennst ja auch vor Leidenschaft.
Man merkt, du weißt halt sau viel, du hast dich gut informiert mit deinen Gedanken so, also von selber aus quasi.
Ja.
Also intrinsisch eigentlich weißt du alles, kann man so sagen.
Das schon, ja. Ich bin selber auch, ich sehe mich selber auch so ein bisschen als Politiker einfach. Also ich bin jetzt nicht sonderlich aktiv und mach auch nichts, bin in keiner Partei Mitglied und... Aber ich finde einfach trotzdem, das ist auch wieder sowas, was ich einfach für mich...
Politiker ist ja auch kein Beruf, sondern eine Berufung, ne? Also insofern... Eben. Ja. Okay, weiter zu Filmen vielleicht.
Wem der Valomat nicht reicht, der kann seine Fragen noch per Post noch an Horst Lukas Diestel richten. Der hat die Antwort auf alles und deswegen kommen wir doch gleich mal zur Hörerpost.
Oh, was ist denn jetzt schon wieder los?
Alban schreibt... Scheint die Sonne in Augen? Setze die Lichtfilterbrille auf. Kein Zwinken gegen blendende Sonne.
Ja, danke.
Danke, Alban. Das werden wir in unserem nächsten Cast vielleicht mal aufgreifen.
Das ist witzig, weil mir tatsächlich die Sonne in Augen scheint.
Jetzt eine Lichtfilterbrille.
Denkt man sich oft,
ja. Ja, ist gut, ist gutes Feedback, danke für die E-Mail. Gucken wir mal, ob wir vielleicht dazu mal einen Specialcast machen können. Mhm. Einfach Sonne in Augen. Ja. Deutsches Indie-Kino revisited. So, okay.
Passend dazu die zweite Mail, die uns erreicht hat. Nein, es hat nichts mit Sonnenbrillen zu tun, aber mit unseren Blödeleien, die wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen geshowcased haben. Und zwar schreibt uns Christoph, es ist eine längere Mail, ich werde ein bisschen paraphrasieren. Er schreibt, moin Jungs, ihr habt ja Feedback eingefordert, deswegen gebe ich jetzt welches. Und dann beschreibt er, dass er unseren Cast eigentlich sehr gerne mag oder zumindest mochte, dass wir mal sein Favorit waren, was Filmpodcasts angeht, aber jetzt nicht mehr. Oh. Und dann erklärt er, warum. Ich höre den Podcast, um eure Meinung und Empfehlungen zu Filmen zu erfahren. Filme, die ihr gut bewertet, schaue ich mir dann auch mal an. Ich bin nicht mehr derselben Meinung, das ist auch okay. Nun steigt aber in den letzten Monaten euer Anteil an Nicht-Filmischem. Ihr habt... mit eurem Erfolg bewiesen, dass ihr gute Entertainer seid. Danke. Und verzeiht mir diese kleine Attacke. Darin gefällt ihr euch. Die Folge ist, dass ihr den Entertainment-Bereich stark ausbaut. Wortwitz reiht sich an Wortwitz, bis es schmerzt. Aus Film wird Laber. 16 Minuten im letzten Cast vergehen mit Dialogen, bevor der erste Film zur Sprache kommt. Wir schaffen immer neue Formate. Off-Duty, drei Jecken. Die finden viele wohl lustig, aber er persönlich braucht die nicht. Und deswegen löscht er öfters jetzt mal die Pencast auch ungehört. Hat auch noch unsere Live-Show, hat er noch gedisst, sage ich mal. Eure Live-Show ging in dieselbe Richtung. Null Film, doofes Spiel, schlechte Witze. Hey. Das war nicht gut. Gerade hier sieht man, wie ein positives Feedback falsche Wahrnehmung schafft. Und da macht er uns den Vorschlag, doch wieder uns zu den Filmen zu besinnen, auf die Filme zu besinnen und mal wieder sachlicher über Filme zu reden. Und dann wird es auch wieder. Ahoi aus Kiel, viele Grüße. Christoph. Ja, danke für die Mail. Es war sehr interessant. Es ist eine Meinung, die ich so noch nie gehört habe. Nee. Die ich respektieren kann. Auf jeden Fall, wo ich aber auch sagen muss, wir werden davon nicht abrücken, lustigen Scheiß in unseren Cast zu machen, weil uns das selber viel zu viel Spaß macht. Und wir ersticken jetzt auch nicht so krass in positivem Feedback, dass das irgendwie unsere Wahrnehmung getäuscht hat. Ich glaube, dass ist mir ein bisschen zu sehr eine Unterstellung, das kann ich so nicht unterschreiben. Aber dann muss man vielleicht auch mal sagen, dann sind wir vielleicht wirklich nicht mehr der richtige Cast für dich, Christoph. Und dann ist es schade. Aber wir, wenn du wirklich rein sachliche Besprechungen von Filmen haben willst und das war's, dann denke ich, dann wird es mit uns beiden nichts.
Nee, das hatten wir auch eigentlich immer so auch kommuniziert wissen wollen und haben das auch im Cast häufiger angesprochen, dass dieses Element einfach immer, also dass wir immer beides drin haben wollen, eine halbwegs ernste Filmbesprechung und Gesabbel, einfach nicht, weil wir das planen oder alles großartig aufschreiben, sondern weil wir uns zu viert einfach auch so unterhalten, wenn wir uns treffen, weil wir so sind und wir einfach, wir sind grundsätzlich keine, so was ich, ich will das jetzt gar nicht bewerten, wir sind einfach keine Spaß-beiseite-Typen. Spaß ja. beiseite, wir reden über Filme, wir, das ist bei uns, wir sind einfach so. Und ja.
Aber das wir sollten jetzt auch nicht, es kann ja auch schnell passieren, dass negatives Feedback eine falsche Wahrnehmung schafft, also Vorsicht jetzt. Ja. Ja, nee, echt, also wir blödeln halt gerne rum und das ist auch drin. Eine Sache vielleicht noch, Christoph, es gibt ja schon je nach Podcast-App und so halt Kapitelmarken. Das heißt, wenn dir dieses ganze Intro-Zeug zu doll auf den Sack geht, so, dann kannst du ja auch wirklich einfach direkt zur Filmbesprechung eigentlich springen oder so. So als Kompromiss vielleicht, Vorschlag. Ja. Aber also danke fürs Feedback auf jeden Fall.
Klar, ja, also erstmal. Mhm.
Ja, danke dafür. Und vielleicht noch so als Rückfrage, das hatten wir auch im Vorgespräch, würde mich das mal sehr interessieren, falls du Lust hast, hier vielleicht so einen kleinen Dialog mal aufzumachen. Ab wann hörst du uns denn und wann hast du das Gefühl, war so der Bruch, dass dir das Entertainment zu viel war?
Genau.
War das, als wir angefangen haben, Trailer selber zu machen, die ja wirklich zugegebenermaßen sehr blöde sind, aber natürlich auch so sein sollen. Ich liebe sie alle. Oder wann kam dieser Bruch? Das würde mich mal interessieren, das mal als Rückfrage an dich und vielleicht, ja, können wir uns ja dann auch wieder ein bisschen annähern, wer weiß.
Ja.
Aber auf jeden Fall, wir mögen immer sehr gerne, wenn Leute uns schreiben, auch wenn sie uns viel schreiben. Deswegen danke auch für diese relativ lange Mail.
Ja.
Sehr nett. Und ihr merkt, auch ihr werdet gehört, wenn ihr uns schreibt, auch wenn ihr uns nicht mehr mögt, so wie früher. Ihr könnt es trotzdem machen und uns das trotzdem auch mitteilen. Die E-Mail-Adresse ist podcast@drpeng.de. Und dann kommen wir zum ersten Film und das ist Mother.
Ja, genau. Dann habe ich den Bastian eingespielt selbst und jetzt mache ich hier so den Beat dann einfach rein. Genau, und jetzt habe ich so ein paar coole World Music Elements hier. Die habe ich bei Enrico aufgenommen, der hat auch so eine Trommelgruppe und da sind voll die coolen Leute. Und da habe ich das einfach mal aufgenommen neulich bei so einer Session. Das habe ich dann selbst eingetrommelt, das habe ich mir selbst beigebracht. Und das mixe ich dann hier noch. Das ist ganz cool, ne? Das ist überhaupt nicht. Guck mal hier, die Trompete, das habe ich selber gedrückt. Und hier mit den Tasten. Wie? Ja, aber Rock'n'Roll. Ja, das ist auch schwierig, was ich mache. Mutter?
Mother, mit Ausrufezeichen im Titel, ist so ein Psycho-Thriller-Horror-Arthouse-Blockbuster. Denn das ist der neue Film von Darren Aronofsky. Habe ich schon erwähnt, der hat Filme gemacht wie Wrecking for a Dream, The Wrestler, Black Swan, The Fountain. Ist also auch einer, der ja nicht unbedingt die linearen, leicht zu verdauenden Filme macht. Aber steigen wir direkt in die Story ein. Ein Pärchen lebt in einem altehrwürdigen, so einem abgeschiedenen Haus mit einem Nirgendwo. Er, gespielt von Javier Bardem, ist berühmter Poet und Schriftsteller, der allerdings seit Jahren nichts mehr geschrieben hat, Schreibblockade. Und das Haus ist so sein altes Kindheitszuhause. Er ist auch aufgewachsen und ja, irgendwann in der Vergangenheit, so lernen wir, ist das Haus auf mysteriöse Weise abgebrannt und er hat alles verloren. Sie oder auch Mutter, wie sie offiziell benannt wird, es wird gespielt von Jennifer Lawrence. Sie ist deutlich jünger und ja, steht so treu und unterstützend an seiner Seite und während er eben verzweifelt versucht zu schreiben, hat sie sich es zur Aufgabe gemacht, eben das ganze Haus alleine wieder zu renovieren. Ja, in trauter Zweisamkeit leben sie also ihr ruhiges und abgeschiedenes Leben, aber dann, klopf, klopf, ein Mann steht auf der Schwelle, es ist Ed Harris in einer Rolle und er sagt, er sei Arzt und dachte, das Haus wäre ein Bed and Breakfast, er wollte aber nicht stören, macht sich wieder auf den Weg. Aber Javier Bardem lädt ihn ein, eine Nacht zu bleiben, ja, ein bisschen leben würde den beiden mal gut tun, sagt er. Und ja, und er und Ed Harris freunden sich dann auch direkt an, tauschen Geschichten aus, trinken einen kleinen Schnappi zusammen und für den Schriftsteller ist das natürlich alles höchst inspirierend. Sie allerdings ist skeptisch, ein Fremder im Haus, außerdem passieren ein paar komische Sachen. Sie findet ein Bild von Bardem in der Tasche von Ed Harris. Ich nenne die jetzt übrigens bei ihren Schauspielernamen, weil sie keine Namen haben.
Ja.
Und ja, aber bevor sie dann Zeit hat, das alles so zu verarbeiten, klopf, klopf, steht auch eine Frau vor der Tür. Es ist Michelle Pfeiffer. Sie ist die Ehefrau des Arztes, die sich auch eben mal so mit einquartiert in dem Haus. Genug Platz ist ja. Und Bardem besteht auch darauf, dass die beiden eine Zeit bleiben. Abwechslung und so, alles tippitoppi. Doch, dann, klopf, klopf, die Söhne des Besucherpärchens sind da, Domhnall und Brian Gleeson. Ein Streit bricht aus, ein Mord passiert, die Kacke ist am Dampfen, Jennifer Lawrence wird immer paranoider, bekommt Visionen, Badem weiterhin abgeklärt und so Dinge passieren nun mal. Und immer weiter dreht sich dann diese Spirale, immer mehr Leute kommen ins Haus, quartieren sich ein, immer mehr abstruse Geschehnisse nehmen ihren Lauf. Ja, was haben sich die beiden da eingehandelt und wo soll das überhaupt hinführen? Ja, nach den Augen der Mutter, von denen wir vor ein paar Monaten hatten, nun also die ganze Mutter auf einmal. Ja. Max, du bist ja auch mein Bruder von einer anderen Mutter. Was ist dein Hot Take zu diesem doch recht polarisierenden Stück?
Film? Ja, mein Hot Take ist, spannend, sag ich mal, ist glaube ich das, was viele Leute gesagt haben als erste Reaktion auf diesen Film. Interessant, mal was probiert. Ich kann verstehen, wenn man es nicht mag. Ich kann verstehen, wenn man es mag. Polarisierend ist das Ganze. Warum? Das werde ich versuchen zu lösen. Wir haben halt zum einen hier so ein eigentlich mitunter sehr cooles so Charakterdrama. Einfach, man lässt hier so verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, guckt, was passiert. Was cool ist, alles durch die Bank, super Schauspieler. Und natürlich, ich freue mich eh immer, wenn Ed Harris irgendwie durch die Tür geschlichen kommt. Das ist immer schon mal so, da habe ich immer das Gefühl, ja, ich habe hier meinen Mann vor Ort. Einfach auch nochmal. aber klar, Jennifer Lawrence, alles super, alles toll. Wir haben hier so ein Charakterdrama. Und es passieren so Sachen und man ist die ganze Zeit am Suchen, okay, was passiert hier? Wofür steht das Ganze? Weil irgendwie hat man man merkt schon, aha, das ist alles so ein bisschen banal. Wir haben ja halt diesen eitlen Künstler-Fuzzi, der Javier Bardem, der Ehemann von Jennifer Lawrence. Und ja, was ist er so? Was ist ihre Rolle in dem Ganzen? Denn es, nach und nach diese Charaktere, die da reingeworfen werden, sind ja alle so ein bisschen, das ist ja Absicht, sag ich mal. Ne? Also und man fragt sich so, man ist auf der Suche, was soll das? Wo will das hin? Dann geht's ja auch noch los, das Haus hat dann wird's ja auch immer so übersinnlich, was ich ja grundsätzlich schon mal hasse. und alles wird das verschwurbelt und komisch und gut. Und dann irgendwann bin ich dann weniger damit beschäftigt, den Film noch großartig. Also ich gucke den natürlich noch, aber ich will die ganze Zeit, okay, was ist hier der Subtext? Weil wenn ich den Subtext nicht finde, dann der Rest gefällt mir nicht so gut. So, ich muss jetzt den Subtext finden. Und was ist es, was Darren Aronofsky probiert? Ich meine, was ja so ein Steckenpferd wohl so ist von Aronofsky, ist sich halt so in, sag ich mal, so Ängsten, die man, sag ich mal, der Weiblichkeit zuordnen wollen würde, so reinzudenken, was er ja auch schon so bei Black Swan gemacht hat oder Requiem for a Dream. Ja. Ich finde es auch gut, dass ich Requiem for, aber dann Dream sage. Ich müsste ja sagen Requiem for a Dream. Ne? Das macht er Requiem, hier auch. Und für mich ist so die Frage, Was will er sagen? So ist das. Ich springe jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit, weiß ich nicht.
Ich hole dich dann zurück, das passt schon.
Okay, können Frauen nicht selbst kreieren und brauchen immer so einen Javier Bardem, der quasi der Typ ist, der vorprescht und ein eitler Fatzke ist und mit seinem männlichen Ego irgendwie quasi das Butterbrot verdient und die Frau verwaltet das Private? Geht es um so einfach Beziehungen grundsätzlich? So, wie das so funktioniert und so weiter und Konflikt zwischen Frauen und Männern oder, ist Jennifer Lawrence einfach hohl? Also nicht hohl im Sinne von dumm, aber ist sie einfach nur eine Hülle, sozusagen ohne eine Persönlichkeit und fehlgeleitet oder nicht fehlgeleitet, aber eben hat halt keinen eigenen Willen so richtig und muss halt, aber vielleicht geht es da natürlich auch um die Frau, die halt quasi ewig unterdrückt worden ist und vielleicht ist das natürlich auch der Punkt insofern. Ja, aber sag du mal, Malte.
Ja, oder geht es hier überhaupt um echte Menschen oder ist alles Allegorie, ist alles Subtext, ist alles Metapher? Das ist halt so, die Frage kommt irgendwann zwangsläufig in diesem Film, weil eben das, was auf der Oberfläche, auf der Handlungsebene passiert, unglaublich abstrus wird. Also nur mal, um es jetzt mal nochmal ganz kurz vorwegzunehmen, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, wir werden jetzt nicht explizit spoilern, aber je weniger du weißt, desto besser. Also diesen Film, da geht man am besten ohne Informationen rein. Ja. Also wenn ihr vorhabt, diesen Film zu sehen, und ich würde auch sagen, man kann ihn sich sehr gut angucken und es ist keine verschwendete Zeit, dann würde ich jetzt überlegen, vielleicht zu skippen zum nächsten Film. Alles klar. Also der Film, Mathe. Spaltet ja auf jeden Fall so die Zuschauer. Die Zuschauer hassen ihn eigentlich. Die Kritiker fanden ihn ganz in Ordnung. Also die Zuschauerwerte sind immer klar unter den Kritikerwerten. Ich glaube, das liegt erstmal daran, dass er schon ganz deutlich irgendwie im Arthouse zu verankern ist von der Machart. Trotz jetzt irgendwie den Blockbuster-Ambitionen mit den großen Schauspielern hat er auch einen Wide-Release gekriegt in den USA mit über 2000 Kinos gleichzeitig. Das Ding ist, wenn du so einen Film, in dem so viel passiert, was du eigentlich so noch nie gesehen hast und was auch echt schwer zu verdauen ist irgendwann. Wenn du sowas einem breiten Publikum vorsetzt, dann muss dir klar sein, dass dann ein Großteil oder zumindest ein Teil überhaupt nichts mit anfangen kann.
Ja.
Und das Problem an solchen Filmen, die halt recht offensichtlich sehr speziell oder für ein sehr spezielles Publikum gemacht sind, die aber ein Preisschild von Minimum 30 Millionen Dollar haben, so, wie holst du die Kohle wieder rein?
Yeah.
Ich habe da halt ein bisschen sowas gelesen. Ich übernehme jetzt auch keine Garantie für, dass es alles zu 100% stimmt. Aber die Antwort ist anscheinend, du machst halt eine Werbekampagne, in der du nichts siehst, außer halt Jennifer Lawrence Gesicht immer ganz in groß, weil die kennen die Leute. Release dann einen Trailer, der so zerschnitten ist, dass du halt denken könntest, das ist hier ein Standard mal nach Zahlen Horrorfilm. Und ballerst den Film dann halt in 2000 Kinos gleichzeitig. Zack. Und hoffst, dass halt die Leute kommen,
ja.
bevor die Mundpropaganda einsetzt. quasi. Insofern gar nicht so doof. Die Werbestrategie hat aber nur nicht geklappt, ist trotzdem gefloppt. Ja, ich persönlich bin hin und her gerissen bei diesem Film. Einerseits weiß ich nicht, ob man vor sowas unglaublichen Respekt haben soll, weil es halt eben ein Projekt ist, was man so aus Hollywood zumindest und nicht aus dem Indie-Bereich noch nie gesehen hat, finde ich, oder sehr selten nur sieht. Oder ob ich das doch hasse und ich das verachte und sage, das ist hier mal wieder The Neon Demon von Winding Refn und das ist alles scheiße.
So. Ja.
Ich sitze noch zwischen den Stühlen. Also von mir gibt es jetzt nicht die absolute Hasskelle. Aber ich war zum Beispiel auch mit meiner Freundin im Kino und da muss ich auch mal anmerken, immer wenn ich das sage, ich meine auch oft Christian, aber diesmal war es meine tatsächliche Freundin. Sie hat den Film absolut gehasst und zwar auch merklich gehasst, schon im Kino. Sie hat richtig angefangen zu zappeln und wollte weg und sie war auch nicht die Einzige im Saal. Und ich muss auch sagen, was mein Interesse nur so auch noch hochgehalten hat bis zum Ende, war halt die Aussicht auf ein Ende, dass halt diesen Film irgendwie auf irgendeine halbwegs kohärente Art und Weise irgendwie zusammenschnürt oder dass irgendwie erkennbar wird, das ist hier nicht nur 2 Stunden Rumgewichse auf Meta-Aussagen, sondern das ist hier die Bedeutung dahinter. Und die habe ich aber auch wie du, wenn ich das so raushöre, Max,
ja,
nicht so richtig gefunden. Oder nee, anders gesagt, ich habe 5 verschiedene gefunden, die alle für sich genommen viel zu banal sind,
ja,
als Erklärung, die aber, wenn du sie alle zusammennimmst, keinen Sinn mehr ergeben.
Ja, es ist halt immer die, ist der Art Week in Berlin gewesen oder ist noch, ne? Ich war in ein paar Galerien und habe mich ein wenig über den Kunstbegriff natürlich unterhalten, nicht zuletzt.
Ja,
mir fällt es bloß ein, weil, was ist Kunst und was ist künstlich? Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass die Überschrift oder was er will, wie du gesagt hast, Malte, ich glaube, das ist banal. Und, ja, und dann hat sich halt, was ja durchaus nicht ungewöhnlich ist im Bereich der Kunst, das hat dann ein Künstler sich da frei assoziativ zu irgendeinem Aufhänger halt überlegt, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie als Filmemacher dann in Bilder packen? Wie kann ich das noch erzählen? Wie kann ich Konflikte anders darstellen? Wie kann ich Ängste anders darstellen? Das ist, ich glaube, das ist gar nicht so hochkomplex. Das ist das, was es ist, und das ist auch in Ordnung. Das ist, so funktioniert halt Kunst auch. Aber hilft es irgendwie? Also hilft es der Erzählung oder ist es dann einfach nur so dieses Ding, ja, guck mal, ich habe über das Thema Angst nachgedacht und habe dann einmal Farbe gegen die Wand gehauen. So. Und das ist sowas, wo ich mir dann denke, ja, das ist dann aber auch erstmal nur für dich und das kann sicherlich Leuten gefallen, aber ich mag das nicht so gerne, diese Art von Kunst. Ich mag es, wenn man von der Überlegung, von der Idee, von einem Konzept, dann kommt da frei assoziativ und wenn man dann aber wieder den Schritt zurück macht zum Publikum, das finde ich interessant, so finde ich, solche Kunst mag ich, die komplex ist, aber auch Bock hat, verstanden zu werden. Das ist für mich so, das ist das hohe Ziel und für mich ist das, was Darren Aronofsky macht, das nicht. Und nervt mich dann am Ende, scheinbar auch viele andere Menschen, was nicht heißt, dass ich dadurch recht habe, aber das ist gut, das ist das, was dann passiert. Was mich, als ich dem Film Benefiz des Zweifels, es ist, glaube ich, immer schwierig für so Blockbuster-Kino, das eigentlich in den Indie-Bereich gehört, weil die Erwartungshaltung, ich habe da nicht die, glaube ich, auch nicht die richtige Erwartungshaltung. Es wäre was anderes, wenn wir gesagt hätten, guck mal, wir gucken hier nächste Woche Mother, das ist hier von dem schwedischen Upcoming Indie-Drama-Star, der hat da so einen Film gemacht. Und wo man dann noch sagt, der hat jetzt einen Film gemacht. So.
Das wäre auch meine eine Frage an euch gewesen. Ob man beim Gucken dieses Films, also ich habe ihn ja nicht geschafft zu gucken, weil ich keine Zeit hatte, ins Kino zu gehen. Ob man ob es einen Zeitpunkt gab, wo man gesagt hätte, ja, okay, hier verstehe ich, warum hier diese ganzen Namen mitspielen.
Ja.
Wenn, bei etwas, was ja offensichtlich ein Arthouse-Film ist, weil oft kommen diese Arthouse-Filme ja auch eher, werden noch dadurch sympathisch, ich erinnere jetzt mal an Blue Ruin oder
ja,
so.
Klar.
Dass, ja. dass da so ein unentdeckter Schauspieler auch ist, der irgendwie total eine super Performance oder so abliefern ja. kann. Aber so jemand wie Jennifer Lawrence, Javier Bardem, so von denen weiß man ja eh schon, dass sie es können quasi.
Ja.
Mhm. Und ob das nicht sogar eher Spannung wegnimmt oder es weniger zu einer Entdeckung machen kann, so ein Film, weiß ich nicht.
Also es ist ein Gedanke, den ich auch teile. Ob das solchen Filmen nicht eher hilft, weil dann die Aufmerksamkeit weggeht von den Darstellern. Und auch ein Stück weit. Und dadurch auch die Darsteller die Chance haben, auch mehr zu atmen. Ich glaube, das kann so einem Film mir zumindest als Zuschauer auch sehr helfen. Gut, das wird, womit hat das zu tun? Wahrscheinlich, dass die Leute halt ins Kino gehen, wenn einfach ein Film vollgepackt ist mit Oscar-Preisträgern und und generell so guten Leuten. So, ne? Ob das im Film hilft, ja, berechtigte Frage.
Das stimmt schon. Also gerade bei Javier Bardem muss man sagen, der ja, spielt halt so diesen creepigen alten Mann natürlich aus dem FF runter, macht das aber auch hier wieder sehr gut. Aber bei Jennifer Lawrence habe ich schon mal noch das Gefühl gehabt, dass ich neue Facetten in ihrem Schauspiel entdeckt habe in diesem Film. Ich fand sie sehr schön zurückhaltend und sie sollte ja auch einen sehr, ja, wie ich finde, einen sehr schwachen Charakter spielen und ist da nicht der Versuchung erlegen, da das irgendwie noch mit, ja, irgendwelchen eigenen Nuancen zu führen, sondern hat dann wirklich einfach so einen schwachen, zurückhaltenden Charakter gespielt. Und das ist halt für die Top-Leading-Lady irgendwie in Hollywood gerade oder einer der schon eigentlich eine ganz geile Leistung.
Ja, ja das meine ich auch gar nicht. Ich meine eher, ob es nicht einfach total stört, wenn man eben so einen Film guckt, wo irgendwie sehr viel mit Metaebenen und so gearbeitet wird und man aber trotzdem die ganze Zeit noch diese Ebene selber mit hat, also was einfach dann einer weiteren Immersion irgendwie entgegensteht, dass man halt die ganze Zeit denkt, okay, mal gucken, was Jennifer Lawrence macht.
Ah, okay.
Und nicht mal gucken, was Mother jetzt macht, was macht dieser Charakter, sondern du siehst halt dann ja immer den Charakter und den Schauspieler, wenn du die Person kennst und irgendwie beurteilen willst.
Ja,
das aber, ist eine echt eine interessante Frage. Ich muss, also nicht schlecht. Ich habe mir da aber beim Gucken nicht aktiv drüber Gedanken gemacht, dass das jetzt Schauspieler sind, die ich kenne, aber ich glaube schon, dass mich das unterbewusst vielleicht auch beeinflusst hat. Genauso wie Max das halt sagt, man freut sich, wenn Ed Harris da ankommt, das war bei mir genauso. Ich mag den auch total gerne.
Ja, ja, klar.
Es kann schon sein, dass das noch, dass der Film vielleicht sogar eine Ecke schlechter weggekommen wäre, wenn er unbekannte Schauspieler gehabt hätte, obwohl die Schauspieler alle sehr gut waren. Ja, ganz komisch.
Ich bin da in der grundsätzlich auch, ich bin noch nicht zu den Punkten gekommen, aber in der Bewertung, grundsätzlich in der Bewertung tue ich mich da auch schwer, weil ich ja an sich finde ich es ja immer gut, wenn Leute was probieren, ne? Wie man so schaut. Es ist ja schön, wenn die jungen Leute Filme machen.
Ja.
Und ich mochte eigentlich auch, mag schon die Filme von Aronofsky, die er gemacht hat, so auch in der Vergangenheit. Ja. Ich bin da schon ein Fan von. Ich habe auch kein Problem mit, wenn es ein bisschen schräg wird. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es in so einem Film wie Black Swan oder auch Requiem for a Dream, da hat das irgendwie, ich hatte mir das Gefühl, dass das kohärenter war mit dem, was sonst so passiert ist, sage ich jetzt mal, sehr alle elaboriert. Hier wirkte das so ein bisschen von außen ran gepappt, für mich zumindest. Und hat mich alles eher angestrengt, dass dieses Haus ist halt eine Wunde und so weiter. Und ich verstehe, also an sich kann man das machen. So, ich meine, klar, Jennifer Lawrence soll diese Frau sein, die eigentlich, ja, nicht wirklich ihren eigenen Willen hat, die eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, und das verstehe ich. Und das ist an sich, das ist ja auch ein Thema, das Thema ist auch nicht verkehrt, das ist auch alles gut. Aber vielleicht dann nicht.
Ich finde, das Frauenbild, was hier zumindest oberflächlich transportiert wird, ist schon irgendwo zwischen sehr zynisch und irgendwie entsetzlich. Also das ist, da hatte ich Probleme mit dahinter zu kommen, auch wenn das vielleicht dann durch die verschiedenen Meta-Aussagen wieder irgendwie gerechtfertigt ist.
Es soll schon eine Zustandsbeschreibung sein, oder?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie Misogyne oder irgendwas...
Nee, was ihm ja auch unterstellt wurde.
Das,
ja, ja.
Das denke ich nicht, aber trotzdem ist es schwer dazu zu gucken, wie eine Frau so schwach ist irgendwie und sich so wenig auch für sich selber einsetzen kann und so auch ausgenutzt und missbraucht wird. Kommen wir nochmal 2 Minuten zu Sachen, die auch wirklich in dem Film passieren.
Ja.
Ich, der Film ist ja so, dass es geht sehr handlungsgetrieben los in der ersten Stunde. Eben diese Leute kommen immer an und dann kommen ins Haus und es passieren komische Sachen. Es hat recht klassische Horrorelemente und dann in der zweiten Hälfte wird halt diese Rahmenhandlung komplett gesprengt und es passiert nur abgefuckter Scheiß. Um es mal so zu sagen, die erste Hälfte fand ich trotzdem einfach nur als das, was es war, als Charakterstudio und Horrorfilm, echt stark. Also ich fand die Atmosphäre richtig geil und das Horrorelement fand ich super umgesetzt. Da sind so, ja, so seichte Jumpscares drin, die aber mich trotzdem echt immer geschockt haben. Und es hat mich auch echt viel an The Shining erinnert, muss ich sagen.
Klingt ja auch vom Setting her, also ein schreibblockierter Mann und eine Frau alleine, quasi
weniger alleine. Ja. Genau, das ist ja irgendwie auch wahrscheinlich irgendwo auch ein Zitat da drauf, aber auch in der Kameraarbeit, der Film arbeitet halt echt extrem viel mit so Close-Ups und man sieht halt oft dann die Schauspieler von halt ganz nah hinter ihnen, wie sie halt dann so einfach um eine Ecke gehen. Und du hast echt jedes Mal das Gefühl, fuck, hinter der Ecke ist halt irgendein Monster und isst sie auf, vom Gefühl her. Obwohl halt meistens nichts hinter der Ecke ist, außer der nächste Raum. Und das, diese Stimmung zu erzeugen, dass du halt echt da sitzt und deine Hände in den Sitz krallst, obwohl da natürlich nichts mega Unheimliches jetzt sein Unwesen treibt, von wegen Zombies oder Vampire oder Monster oder irgendwas, gibt es alles nicht. Das finde ich schon echt stark, wie sie das hingekriegt haben. Und auch die, ja, es hatte so, es wird immer wieder schön durchbrochen mit halt so Comedy-Elementen, auch von durch Michelle Pfeiffers Charakter, die ja wirklich so richtig kacke ist. So eine richtige Frau, mit der du nicht gerne in einem Haus wärst. So richtig schön, viel zu neugierig, viel zu forsch und direkt. Und das war eine geile Mischung. Und ich glaube, das ist dann natürlich eher die zweite Hälfte des Films, die viel mehr in Erinnerung bleibt und dann auch viel die Meinung einfach irgendwie viel mehr beeinflusst.
Ja, leider. Ja. Denn da schließe ich mich, ich möchte mich auch so anschließen, dass mir das auch, ja, kann man sagen, die erste Hälfte sehr gut gefallen hat. Und mir das schon gefällt dann auch, auch wenn das jetzt, ja, einfach dieser private Horror sozusagen, ne? Das ist dann dein eigenes Heim und weißt du nicht, dass dann so, du magst ihm die nächste Ecke geben, weil du vielleicht auch in der Rolle von Jennifer Lawrence vielleicht auch schon wieder Schiss davor, dass schon wieder irgendwer was von dir will, dass du schon wieder irgendwelche Probleme von anderen Leuten lösen musst, weil es kommt ja auch raus, dass sie da quasi das Haus von Rai Vadim da irgendwie selber wieder aufgebaut hat, so ungefähr. Und eigentlich permanent nur Leute von ihr was wollen und sie permanent irgendwas erfüllen muss. Und fand ich schon sinnvoll, das dann auch so darzustellen, eben einfach ganz vermeintlich banal in Form dieses Hauses, so, der ihr Lebenswelt ist ausschließlich. Und das finde ich schon gut. Also das ist schon auch nicht, das ist gut gemacht, das ist funktioniert, das ist geil. Und was dann kam, schockte alle. So, ne?
Das ist ein allerdings, ja. Ja, vielleicht Bewertungssegment. Also ich muss sagen, mich hat der Film zumindest mal dazu animiert, darüber nachzudenken und zu diskutieren. Und oft ist es ja gerade auch bei Arthur so, da sage ich dann, nee, fickt euch. So, ich will darüber jetzt aber nicht mehr nachdenken. Ihr müsst mir das schon selber ein bisschen schmackhaft machen. Der Film hat es mir schmackhaft gemacht, mal darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren. Deswegen will ich den wieder abstrafen, aber ich will noch nicht über den Klee loben, weil ich glaube, so richtig clever war das dann doch nicht alles irgendwie. Das war dann doch, ja, wie du schon sagtest, sehr banal. Und ich glaube, Aronofsky hat auch selber gesagt, wenn du der Film ist mehr so als Experiment anzusehen und wenn du ihn auseinander nimmst, dann fällt er auch auseinander.
Ja.
Ich gebe 7,5 von 10.
Ja, ich möchte schließe mich an. Ja, ja, genau. Und das war's. So, alles gesagt.
Ciao. Ja, gut. Ich glaube, also vielleicht noch ganz kurz. Ich finde, das klingt eigentlich auch gar nicht so schlimm, aber ich glaube nicht, dass ich da noch ins Kino gehen werde. Vielleicht dann mal auf DVD oder so. Oder würdet ihr eher sagen, wenn, dann im Kino, oder ist das Wurst? Weil das klingt für mich schon auch nach einem Film, den man einfach normal zu Hause einfach glotzen könnte.
Ja, kann man. Mach das Licht aus, mach den Film an.
Ob ich das Licht ausmache oder nicht, das entscheide ich.
Naja, du weißt, du musst aufpassen, ne? Die Sonne blendet, Augenvorsicht.
Steigt in Augen.
Ja.
Ja.
Alright.
Ja, wenn auch ihr mal da gesehen habt, dann schreibt uns doch am besten eine E-Mail an podcast@drpeng.de oder eine Nachricht auf Facebook oder Twitter, Pengcast oder @derpengcast respektive. Das ist mal wieder die Marke Film. Bitte schreibt mir eure Meinung. Ich glaube nicht, dass ich gar nichts verstanden habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Insofern möchte ich gerne eure Meinung, eure Interpretation dazu wissen. Oder auch mal, dass ihr mir sagt, warum der Film der letzte Scheiß ist, weil die Meinung kann ich auch nachvollziehen, definitiv. Dann kommen wir zum zweiten Film und das ist Logan Lucky.
Logan Lucky, der Meisterdetektiv. Und er sprach, Herr, erbarme dich der Logans. Sie sollen nur dieses eine Mal mit Glück gesegnet sein. Logan Lucky.
Ja. Logan Lucky ist eine Räuberkomödie von Steven Soderbergh. Den kennt ihr natürlich von hauptsächlich von den Ocean's 11 von den von der Oceans-Reihe, Oceans 11, ja. Oceans 12, Oceans 13. Noch einen gab es, glaube ich, nicht, aber der hat auch sonst eigentlich nur so, eigentlich sehr viel so Heist-Movies gemacht.
Ja.
Der ist jetzt also aus dem Ruhestand eigentlich zurückgekommen, extra um diesen Film zu machen. Ist als Regisseur tätig, Kameramann und auch als Cutter, also hat den dann auch geschnitten, also hat wirklich eigentlich alles selber gemacht.
Geizig.
Und hat sich auch ordentlich ein paar Stars an Land gezogen. Catherine Waterston ist dabei, Adam Driver ist dabei, Channing Tatum ist dabei, Riley Keough ist dabei, Daniel Craig ist dabei, Katie Holmes ist dabei, Seth MacFarlane, Hilary Swank, Brian Gleeson und wie sie alle heißen. Also eine Besetzung, die ja, fast an Mother rankommt, würde ich mal sagen. Also gut Leute. Ja, und was ist es? Es ist im Grunde genommen nochmal Ocean's 11, bloß wir überfallen diesmal eine Rennstrecke und es ist in North Carolina und es sind alle so ein bisschen mehr so Southern-mäßig drauf, so ein bisschen Hillbillies. Ja. Und dann, ja, also wir haben Clyde und Jimmy Logan, das sind Adam Driver und Channing Tatum respektive. Ach nee, Henning heißt er, ne? Sollte ich sagen? Ja, Henning Tatum.
Ja, genau. Henning Tatum, ja.
Die sind Brüder und der eine hat ein kaputtes Knie, der andere hat nur noch einen halben Arm. Und Clyde, also Adam Driver, glaubt, dass ein Familienfluch auf dieser Familie lastet, weil irgendwie passiert denen immer nur Pech. Und ja, irgendwie dann braucht Jimmy, Henning Tatum, braucht Geld und hat dann auf einmal irgendwoher diesen Plan, diese NASCAR-Strecke irgendwie zu überfallen. Und dann also er verliert auch seinen Job und so. Es ist alles relativ normal in der Hinsicht. Und dann passiert irgendwann so ab 40 Minuten geht dann dieser Heist los und man sieht halt, ob das alles klappt oder nicht. Und ja, ob es am Ende klappt oder nicht, ist auch völlig egal. Es ist einfach genau ein Heist-Film. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, aber ihr wisst, wie diese Filme sind. Genau so ist dieser Film auch, bloß mit Hillbillies.
Und mit Daniel Craig, den sie natürlich noch mit ins Boot holen als Sprengstoffexperten. Joe Bang ist sein Charaktername und das ist ja so ein bisschen auch das Aushängeschild von Logan Lucky gewesen. Nee, dann auch, dass Daniel Craig mal seit nach halt 17 Jahren James Bond auch mal wieder einen anderen Film macht, auch so einen kleineren Film, lustigen Film, einen fürs Gemüt. Ja, Ocean's 11 mit Rednecks ist ganz geil. Ist ein ganz geiles Konzept. Ich fand's vor allem auch gerade, muss man das in Abgrenzung zu zum Beispiel The Hitman's Bodyguard mal sagen, so geile Charaktere, die mit so guten Schauspielern, das alleine reicht schon, um hier nicht ganz die 2 Stunden, aber einen Großteil des Films für mich zu füllen mit einem Gefühl, wo ich sage, diesen Film gucke ich gerne, das macht mir Spaß. Ging euch das auch so?
Ja. Heißt, Genre selbst ist ja schon auch, ja, ist ein viel bespieltes Genre, gut abgefrühstückt und birgt die Gefahr, dass man ja erstmal dem Ganzen nicht so positiv gegenübersteht, was die Erwartungshaltung betrifft. War bei mir auch der Fall, war aber auch nach anderthalb Minuten vorbei, diese Angst, dass man da wieder sowas abgefrühstücktes sich reinziehen muss. Und genau aus dem Grund, ich mochte die Charaktere sofort und wie sie eingeführt wurden. Ich mochte Henning und auch Adam Driver auch mal so als dieser quasi Ex-Soldat, der jetzt an der Kneipe arbeitet und irgendwie so ein stoischer, auch nicht so schlauer Typ, hat mir super gut gefallen, mochte ich irgendwie sofort. Ich mag ja eh dieses Redneck-Setting, dann noch NASCAR, wunderbar, finde ich herrlich, kann ich mir wunderbar angucken, alles in diesem Setting. Ja, und ich fand es irgendwie angenehm. Das ist nicht das Smarteste. Das ist nicht die Revolution des Kinos. Da wird auf keinen Fall das Rad neu erfunden. Aber das kann man einfach, konnte man verdammt gut gucken. Und im Gegensatz wirklich und im Vergleich zu Hitman's Bodyguard so unglaublich viel lieber. Einfach viel, also es hat aber so viel mehr Spaß gemacht. Mir zumindest.
Ja, also im direkten Vergleich mit Hitman's Bodyguard hat dieser Film einen Oscar verdient. Aber ich muss sagen, hat mich nicht so gekriegt, also nicht so wie euch. Also ich fand es schon auch okay, was die Leute da schauspielerisch abgeliefert haben. Aber so ein bisschen war es mir dann doch zu dumm einfach. Also so, sowohl vom Aufbau, so ja, er ist natürlich hardworking Bauarbeiter, verliert dann wegen irgendeinem Bullshit seinen Job und dann halt so dieses, ja, jetzt hol ich es mir halt so zurück, was mir zusteht. Und dann, auch das ist alles noch okay. Und Adam Driver fand ich ganz cool und so wie die beiden, so die Beziehung der beiden als Brüder fand ich ganz cool. Und natürlich hat er eine Ex-Frau, die einen anderen hat und sein Kind und so, das ist alles so Standard. Hat mich aber jetzt auch nicht wahnsinnig gestört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sobald dann der Plan losging, war ich echt raus. Weil das ist so, also das ist ja in jedem Heist-Film immer schon so eine Sache, wie lang glaube ich das noch, was ich da sehe.
Ja.
Und aber hier in diesem Film ist es so wirklich so eine Aneinanderreihung von selbst, obwohl sie geplant sind, einfach glücklichen Zufällen, dass das funktioniert, was sie da vorhaben. Ich weiß nicht, ob das eine Aussage sein soll auf dieses Genre oder so, kann ich mir aber von jemandem, der so verankert in dem Genre ist, eigentlich nicht vorstellen. Aber das ist ja wirklich, dann werden da irgendwie Zeiten gestoppt, wann irgendein LKW an welcher irgendwie Tankstelle ist, so als ob der da jeden Tag tanken würde und dann genau gleichzeitig irgendwie da ist und so. Also alles sehr, sehr hanebüchen.
Ja.
Also das ist halt, also halt schon so, dass ich so, es ist ja, heißt, Filme sind ja dann immer so wie so ein Domino-Effekt. Eins muss umfallen, damit das nächste passieren kann, damit das nächste passieren kann. Und ich war noch nie so früh raus bei einem Heist-Film. Weil jeweils wirklich bei der zweiten Sache, die klappen muss, war es schon so, ja, okay, würde im echten Leben nicht klappen.
Ja.
Und fertig. Und das hat mich dann doch mehr gestört, als ich es wollte. Weil ich dachte mir halt so, ja gut, das ist jetzt halt so. Aber diese ganze Heist-Sequenz ist halt original 40 Minuten lang.
Ja.
Und in diesen 40 Minuten war ich komplett einfach raus aus dem Film. Und den Anfang und das Ende dann wieder, wo es halt mehr um die Leute ging, fand ich cool auch, aber diese 40 Minuten in der Mitte haben so ein Loch in diesem Film gerissen, da habe ich wirklich jegliche Lust verloren, den noch zu gucken und das hat es echt geschmälert.
Ich muss auch nochmal, glaube ich, nochmal kurz zum Filmoper werden, so wie Max auch letzte Woche. Warum wieder 2 Stunden? Der Film geht wieder 2 Stunden.
Ja, aber ist so.
Mal anders gesagt, warum braucht dieser Film hier, Logan Lucky, so, je nachdem, wie du die Messlatte ansetzt, zwischen 45 und 65 Minuten reine Exposition. Und das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Und bevor jetzt echt der geneigte Zuhörer jetzt denkt, warum regen sich diese Leute jede Woche darüber auf, dass Filme zu lang sind? Es geht nicht um die Länge. An sich, ich habe keinen Stress mit langen Filmen. Ich habe 3,5 Stunden Das Boot geguckt und wollte am liebsten nochmal von vorne anfangen, weil es so geil war. Ja. Für mich geht es um Spannung. Und Logan Lucky ist von der Machart her echt unmissverständlich ein pures Entertainment-Produkt. Oder? Da würdet ihr mir
natürlich,
doch
natürlich, auf jeden
eingehen. Fall, ja. Und als solches ist es für mich durchaus wichtig, unterhalten zu werden. Und das wurde ich eben durch die vielen supergeilen kleinen Nebencharaktere, die halt echt super coole Variationen auf halt eben so Southern-Leute sind, die ich auch selber mal so kennengelernt habe in Variationen. Genau diese Leute, dieser blöde Autoverkäufer, der aber nur Automatik fahren kann. Ja. Ist ein dummer Witz, hat für mich total gut funktioniert. Oder diese beiden Brüder von Joe Bang, irgendwie Sam und Fish und irgendwie der eine ist ein Computerexperte, weil er irgendwie, weiß ich nicht, Facebook bedienen kann oder was auch immer. Ja. Das war alles ganz, ganz nett und ganz cool. Aber auf Handlungsebene und hier bei diesem Film im Vergleich zu Mother ist es wieder wichtig, die Handlungsebene. Unglaublich schleppend, also so langsam aus den Startlöchern gekommen, dieser Film, finde ich, oder? Und deswegen hatte ich auch, hatte ich dasselbe Gefühl wie Hotte bei diesem Heist, aber aus einem anderen Grund. Ich war da auch schon raus, aber eigentlich, weil mein Energielevel schon so weit unten war.
Ja.
Weil ich dann bei der Heißszene dann irgendwie dachte, oh, jetzt müsst ihr auch noch wirklich auch noch durchführen. Na gut,
das,
dann
mach das mal. Ding ist, ich kann da auch mit einstimmen in den Chor. Für mich ist die Geschichte, ein Film fängt an, du kriegst die Exposition. Es ist dann halt schade, wenn das, was nach der Exposition kommt, wenn dir das einfach nicht mehr so gut gefällt, weil es ist, weil dann sage ich, ach komm, dann lass doch einfach lieber noch wieder mit den Rednecks abcornern, weil das fand ich nämlich angenehm, ich meine, ich habe da jetzt auch nicht Schenkelklopfen vom Kino gesessen, vorm Kino sowieso nicht, aber hab mir vorgestellt.
Ach, du warst gar nicht drin.
Ich nehme an, dass das ganz gut war, die Exposition. das wollte ich sagen. Ja, das hat mir alles gut gefallen. Und der Heist, das war halt schon auch so echt oldschool as fuck, ne? Das war schon so Olsenbande-mäßig. So, wir stoppen hier die Zeit, dann ist da der LKW und dann klappt das. Das ist natürlich hanebüchen. Mich stört das nicht so doll. Mich hat es aber einfach nicht so doll interessiert, glaube ich, dieser Heist selber einfach. Weil ich hab das irgendwie für mein Gefühl nicht gebraucht. Das hat mich eigentlich eher aus meiner Stimmung gerissen, die gut war. So, ich hatte eine gute Zeit. Ja. Und dann war es eher so, ach Mensch. Oh, muss das jetzt? So, ja, das ist auch, doch total blöd.
Und auch, was Malte eben nochmal angesprochen hat mit den 2 Stunden Länge, vor allen Dingen, wenn halt wieder auch Handlungsstränge dabei sind, wo du dir halt denkst, ja gut, hättest du es jetzt gebraucht, sodass er nochmal eine wieder trifft, die er aus der Schule kennt und die finden sich eigentlich ganz cute, sehen sich kurz einfach nur, damit sie am Ende nochmal auftaucht und jetzt sind die zusammen und du denkst dir so, ja, diese 4-5 Minuten, die hat wirklich keiner gebraucht. Also das, ja, also die haben wirklich zu nichts beigetragen. Und sowas gab es öfter mal, wo es halt echt dann so Szenen gab, so auch wenn man die ganzen Charaktere ganz cool fand, oder dieser komische hier von Seth MacFarlane gespielte Brite, der einfach nur scheiße ist und der auch, ja, was ist der, ja, also das bringt nichts, also der, also die Szenen, wo der drin ist, da werden auch keine Charaktere nochmal neu aufgebaut oder man lernt nochmal was Neues, der ist da einfach mit drin und man braucht ihn nicht, man braucht ihn am Anfang nicht, im Mittelteil nicht und am Ende auch nicht, sind 15 Minuten, die man getrost einfach aus diesem Film rausschneiden könnte. Und es wäre eine rundere Sache.
Ja. Ich meine, diese Rolle von Seth MacFarlane, ich hatte das Gefühl, dessen einzige Funktion war es schon, oder hatte ich das Gefühl, einfach Social Media abzuwatschen, oder? Also ein bisschen?
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ich habe es nicht ganz gepeilt. Also,
ich glaube, das sollte halt wirklich einfach witzig sein, aber es ist halt wirklich einfach nicht witzig.
Ja, wie in den meisten Filmen sind die popkulturellen Referenzen, die hier gebracht wurden, echt ordentlich abgegrabbelt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass unsere Welt so schnelllebig ist, dass wenn du halt beim Filmdreh denkst, das ist lustig, dass es dann ein halbes Jahr später schon nicht mehr lustig ist. Aber es gibt ja dann auch eine Szene, wo dann irgendwie über Game of Thrones noch schnell geredet wird und dass die Insassen eines Gefängnisses dann fordern.
Da merkt man auch so richtig einfach so, ja, okay, das soll jetzt hier witzig sein.
Genau.
Ja. Und sonst nichts.
Das Ding ist, aber
nicht witzig. Ja.
Das Ding ist, aber ich weiß halt von Menschen, die finden das halt arschwitzig, ne? Diesen Meta-Scheiß. So, wenn dann so Film Leute sich über Game of Thrones unterhalten, die brechen da ab. So, und das Ding ist, das funktioniert, das zu machen in Filmen.
Ja,
absolut. Schon, ja. Bei Deadpool oder so, ich meine, der hat das ja auf die absolute Spitze getrieben. Leute finden das geil. Also deswegen, man kann nicht sagen, was man nicht sagen kann, ist.
Ja, aber ich finde es nicht geil, Max.
Ja, Hotte, das haben wir ja alle verstanden.
Ich nicht.
Aber das ist,
deswegen sollen sie damit aufhören.
Ja, aber ähnlich wie man vielleicht die Formulierung von Feedback-E-Mails kritisiert, kann man das vielleicht bei sich selber auch betreiben.
Nein.
Und wir sagen ja immer, dass dieser Humor ist halt doof oder scheiße oder funktioniert nicht. Stimmt, er funktioniert bei uns auf keinen Fall, das ist richtig.
Ja.
Aber er funktioniert schon. Man kann damit Leute ins Kino kriegen. Leider. So.
Ja.
Gut.
Alles klar. Ich finde der Film.
Wenn du es so witzig fandest, dann guck ihn dir doch nochmal an, Max.
Ja, gut. Du kannst dich ja dann mit unseren positiven Feedback-Mails einbalsamieren und dich in die Pyramide setzen und nie wieder einen Film gucken und denken, du bist ein geiler Podcaster. So.
Ihr habt jetzt beide Redepause und euer Moderator beendet dieses Segment, und zwar mit folgenden Worten. Ich finde, für mich, dieser Film beweist, dass eine gute Comedy, und für mich war das eigentlich mehr eine Comedy, über Charaktere kommt, über gut geschriebene Nebencharaktere auch kommt. Das ist was, das kann man in Baby Driver, kann man das kritisieren, in Hitman's Bodyguard, um es nochmal zu sagen, kann man es kritisieren. Der Film hier hat ultra viel, finde ich, komödiantisches Potenzial. Man wird von dem ganz gut eingelullt. Es ist lustig, man hat eine gute Zeit. Der Heist, wie sie sich dann irgendwie zu einem Haufen Geld irgendwie rummacgeibern mit irgendwelchen selbstgebauten Bomben. Das muss nicht jeder, also das, ja, das ist nicht so toll, aber das ist halt insgesamt trotzdem, finde ich, eine gelungene Variation auf ein Genre, auf das man erstmal Bock haben muss. Und wenn man halt auf Raubzüge Bock hat, dann ist Logan Lucky für dich vielleicht der Film des Sommers. Ich gebe mal relativ gute 6,5 Punkte.
Nee, ist zu viel. Ich gebe 5 von 10.
Okay, ich gebe 6,5 Punkte. Auch wenn ich auf den Heist nicht so viel Lust hatte, fand ich es ganz angenehm, dass es ausnahmsweise mal, dass es halt auch oldschool war, dass halt nicht dieser, schon wieder, ja, wir haben mit meinem Handy, hack ich mich in die Kamera, oder so ein Scheiß war irgendwie, wo es dann ja irgendwann bei Expendables im dritten Teil anfing, während es früher immer hieß, ja, wir gehen halt rein und schießen alles tot, was sich bewegt, kam dann irgendwann, ja, wir hacken halt irgendwas Software und dann, ja, dann überbrücken wir da die Kamera, das ist halt dein Maul einfach, das nervt mich und das für mich als Zuschauer ist auch wahnsinnig unbefriedigend einfach, weil ich kann es nicht sehen, so, und ich weiß, ich finde Handys jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend, es ist dann so, ja, okay, mach halt, Geek. Insofern, Joe Bang kommt dann um die Ecke und weiß einfach, wie man Wände einsprengt. Ist, finde ich mal wieder, ja. Schön stumpf eigentlich auch. Und es erinnert mich auch an die eine gute Folge von der Olsenbande, wo sie sich durch ein Theater sprengen mussten und die Sprengungen synchronisieren mit Einsätzen des Orchesters. Und das ist halt so ein, ich erinnere mich an solche Filme dann auch ganz gerne und ist schon okay eigentlich. Ist in Ordnung. Und deswegen gibt's von mir, was hab ich gesagt? 6,5 Punkte. Passt schon.
Ja. Logan Lucky ist okay. Ich denke, da können wir uns alle drauf einigen, außer Hotte, der Hater vom Dienst.
5 Punkte ist doch wohl okay.
Geht der Podcast vor die Hunde.
Ja, so. Die Leute wollen, dass du nicht so viele dumme Witze machst, sondern dir mal eine Meinung anliest.
Wenn ihr eine Meinung habt zu Logan Lucky, schreibt sie uns an podcast@drpeng.de oder auf Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer ihr wollt. Wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob?
Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe mal wieder eine neue Serie angefangen. Es ist die neue HBO-Serie The Deuce. Es spielt in New York. Es geht viel um Prostituierte und Pimps. Nicht zuletzt deswegen, weil die Serie natürlich vom Macher von The Wire ist. Ja. The Wire, weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt.
Nee,
die soll, glaube ich, auch ganz gut
sein. Kenn ich nicht, das Kabel.
Und da muss ich.
Kabel 1.
Aber ich nutze jetzt die Gelegenheit, um mal zu sagen: Mann, bin ich froh, dass wir das Seriensegment gekickt haben, denn neue Serien oder Pilotfolgen gehen echt ganz gut rein, wenn du nicht jede Woche eine gucken musst. Und deswegen auch hier: der Pilot ging halt 90 Minuten aber anstatt dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, 90 Minuten, warum, lieber Gott, dachte ich mir halt, oh, geil, 90 Minuten neue Serie, mal gucken, wie es wird. Und es war echt cool, wie gesagt, halt in diesem Milieu bewegen wir uns und abgefuckte Barkeeper in dreckigen Bars, in Hinterzimmern und Kneipen und eben sehr viel geht es um Prostitution und um den Beginn von dem Pornofilm-Business habe ich gelesen, obwohl das in der ersten Folge noch gar nicht vorkam. Insofern weiß ich nicht, ob ich da vielleicht falsche Informationen irgendwie gekriegt habe von Fake-News-Seiten. Sehr viele gute Schauspieler. Maggie Gyllenhaal in einer Top-Rolle. Was mich allerdings genervt hat und was, glaube ich, auch alle nervt auf der ganzen Welt ist, wenn Schauspieler unnötige Doppelrollen spielen. So hier, James Franco spielt natürlich einerseits den abgehalfterten Barkeeper aus New York, aber andererseits auch einen anderen abgehalfterten Typen aus New York als sein Bruder. Das ist eine herrliche Doppelrolle, kann man super auseinanderhalten. Das brauche ich nicht, das finde ich dumm und das mag ich nicht so gerne, aber das nimmt nicht so viel weg von der Serie The Deuce, neu auf HBO. Trotzdem ganz cool und mal einen Blick wert.
Er klingt ganz spannend. Ich habe kein Highlight. Doch, wir bewegen uns im Universum des David Ayer. Englisch für Eier. So, der hat Filme gemacht. Unter anderem das Drehbuch geschrieben, auch für Training Day. Und der hat auch so eine andere gemacht, den ich eigentlich auch cool fand. Harsh Times und so. Und irgendwie End of Watch, den wir eigentlich, glaube ich, alle auch mochten. Ich habe den jetzt neu nochmal geguckt. Und finde ich immer noch ein hammergeiles Cop-Drama. Was David Ayer ja so macht, ist, er nimmt sich irgendwie so ein cooles Setting, der steht immer halt auf diesen so Cops oder irgendwie Cops oder Crime und irgendwas und baut sich da irgendeine romantische Geschichte zusammen. Da geht es nicht um Politik, da geht es um gar nichts, da geht es darum, dass man einfach leidet am Ende als Zuschauer, so ein bisschen emotional. Nicht so bei dem Film Fury, mit dem den schönen deutschen Titel Herz aus Stahl bekommen hat, an die Anlehnung sicherlich an den Manowar-Hit.
Ja, ich denke auch.
Ja. Denke es auch und
die Schlacht,
du hast... Okay, ich habe den nur zur Hälfte geguckt, reg mich jetzt schon auf einfach. Ich habe noch nie so einen ekligen, blöden, wahrscheinlich ist es Absicht, ist Absicht, finde ich aber schrecklich und grausig einfach. So einen blöden Kriegsfilm gesehen, so blöde, wo ich auch allen Schauspielern, die ich vielleicht eigentlich okay finde, in die Fresse hauen will, aber unablässig, wirklich. Solange der Film läuft, hau ich euch aufs Maul. Brad Pitt, Nummer 1, was ist das? Ist das Schauspiel? Ist das, oder hast du irgendwie noch eine alte Socke im Maul? So, du blödes Arschloch. Ganz ehrlich. Und übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, weil wir haben ja bei War Machine gesagt, dass das Acting völlig unklar ist. In dem Film, Fury, der kam vor drei Jahren raus, wird einfach klar, Brad Pitt denkt, dass Soldaten so reden. Und ich sag, ich verteidige hier nicht, ich möchte hier nicht Soldaten verteidigen, weil die eigentlich cool sind. Was ich aber sagen will ist, das ist aber schlecht geschauspielert, das ist schrecklich, das kann man sich einfach nicht angucken. Genauso hier fucking Shane von The Walking Dead, hier John Bernthal, der sammelt sich dann Kack zurecht, Shia LaBeouf, so ganz ehrlich, packt deinen Kopf in Panzer und macht einen Deckel drauf, ganz ehrlich, braucht kein Mensch mehr, wirklich nur Arschlöcher, also der Film ist wirklich ein Film als Arschloch. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, ja, es geht, die sitzen halt, ist eine Panzercrew, ist halt so ein Setting, kann man,
brauchst nicht ins Detail gehen,
kann man spannend machen, hätte cool sein können, gab es aber auch schon einen israelischen Film, der das gleiche Setting hatte und der nicht voll mit Arschlöchern war, sondern sensibel gedreht war. Es ist wirklich behindert. Es, ja, Krieg ist die Hölle. Aber warum musst du denn einen Film machen, der die Hölle ist? Dafür gibt es keine Entschuldigung. Insofern, ja, ich habe einen schrecklichen Film geguckt. Mein Highlight dieser Woche.
Cool. Ich habe nur den Trailer gesehen zu diesem The Disaster Artist. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Es gibt ja, also ja, ihr kennt ja, diesen Tommy Wiseau, genau, der damals diesen The Room, den schlechtesten Film aller Zeiten gedreht hat.
Ja.
Und da haben sich jetzt halt James Franco und Seth Rogen gedacht, da könnten wir doch mal einen Film drüber machen, wo dann James Franco halt Tommy Wiseau spielt. Und ich habe mir diesen Trailer angeguckt und dachte mir einfach nur so, muss das sein? So, ist der Kapitalismus wirklich so scheiße, dass aus allem noch wirklich aus allem Geld gemacht werden muss? So, kann nicht irgendwo mal irgendwas passiert sein, was dann nicht verfilmt wird. Und das sah auch schon richtig schrecklich aus. Also auch wie James Franco da diesen Tommy spielt, geht halt eigentlich irgendwie gar nicht. Ich hoffe, dass der da wenigstens ordentlich Kohle für sieht, dass irgendwie sein Leben noch mehr verarscht wird, als es sowieso schon wird. Aber ey, ich dachte mir echt so, nee, komm, das könnt ihr besser, Seth Rogen und James Franco. Aber
Denkt man.
War jetzt auch nicht unbedingt mein Highlight, aber.
Da übrigens mal von wegen die Kritik von Christoph an uns, die kannst du, könnte man wirklich, würde ich so weitergeben an Seth Rogen und James Franco, weil die, finde ich, sind ihrer Sache sich wirklich viel zu sicher seit Jahren. So einfach. So. Ja.
Oder die verfilmen das, vielleicht den Leserbrief.
Ja, das könnte sein.
Oh fuck, nein! Nein! Okay, ja.
Der Film kann sogar schon ganz gute Reaktionen bekommen. Kommt der jetzt? Ja, die Leute feiern es halt ab. Ha, ha, ha. Ja. Tommy Wiseau, der hat doch diesen Scheißfilm. Ha, 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 ha. Ist ja witzig. Jetzt machen die ha, 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 ha. Ja, es ist Meta. Toll.
Aufknüpfen. Witzig, ja. Alle aufknüpfen.
So. Ich reg mich hier schon wieder in Rage auf einen gemütlichen Sonntagnachmittag.
Ja, und damit wir auch noch ein bisschen was vom Sonntagnachmittag haben, würde ich sagen, machen wir Schluss. Die Stunde ist voll. Das war's. In dieser Woche, würde ich sagen, ihr könnt uns natürlich kontaktieren, podcast@drpeng.de. Wenn ihr es geil findet, was wir machen, könnt ihr uns unterstützen auf patreon.com/derpenkast oder auf steadyhq.com/penkast. Twitter sind wir @derpenkast, auf Facebook sind wir auch. Ihr wisst es alle. Ja, die Themen nächste Woche stehen noch nicht fest. Wir werden uns tolle Sachen ausdenken für euch.
So ist es.
Vielleicht mal wieder ein Film.
Na, mal gucken. Vielleicht sogar zwei.
Das war's. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.